aus der Anthologie Neuropunk Perspektivwechsel, eine Kurzgeschichte von Kian Kovalanga, Zurück zur Natur. Die Menschen nennen mich Puck. Sie reden von mir, als wäre ich eine Figur aus ihren Märchengeschichten, als wäre ich gar kein wirklich existierender Kobold, wiewohl ich den Namen für mich angenommen habe, denn mir gefällt der Klang, kurz und schnell, wie ich. Natürlich vermeide ich es akribisch, dass die Menschen mich zu sehen bekommen, habe ich doch miterlebt, was jene mit Wesen anstellen, die sie in ihren Gärten als unerwünschte Kreaturen einordnen. Also, ich bin sehr real, das kann ich versichern. Und das hungrige Grummeln meiner zwei Mägen ist es auch. Eigentlich bin ich ein Waldkobold, aber Wald gibt es hier schon lange nicht mehr. Nur Asphalt mit stinkenden lauten Kisten, von den Menschen Autos genannt. Riesige Steinhöhlen, Häuser sagen sie dazu, und Gärten. Ja klar, in den Gärten gibt es manchmal Bäume und so, aber da lebt kaum mehr etwas. Die Welt ist mir fremd geworden. Wenn ich Glück habe, kann ich zur Erntezeit etwas Obst von ihren Bäumen naschen. Wenn sie überhaupt so einen Baum haben und nicht nur exotische, Ziergehölze, an deren Blüten nicht einmal Insekten gehen würden. Gäbe es denn noch viele Insekten, so wie früher einmal? Ich finde, das Obst steht mir zu. Schließlich war das alles hier mal mein Zuhausewald. Jetzt muss ich mich im Sommer sehr oft tief in meine unterirdischen Höhlen zurückziehen, weil die Wesen da oben ihre unerträglich lauten stinkenden Monstermaschinen über das Gras schieben, während von dem ganzen schlimmen Gedonnere lockere Erde von meinen Tunnelwänden bröckelt. Ich sitze dann zusammengekauert in der vertrauten Dunkelheit da, wimmernd, vor mich hinschaukelnd und halte mir die Ohren zu. Aber es hilft nicht wirklich. Anscheinend mögen Menschen keine Wiesen mit Blumen darin. Sie müssen allgemein Natur sehr hassen, diese Leute. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es kaum noch Vögel und andere Tiere hier in der Gegend gibt und auch keine Kobolde mehr. Ich allein bin übrig. Das Alleinsein ist mir zugegeben ganz recht. Zu viel Nähe halte ich nicht aus. Wäre ich ein Tier, dann wohl am ehesten ein Feldhamster. Die leben auch gerne räumlich getrennt von anderen. Feldhamster habe ich allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Doch all das hätte mich nicht vertrieben. Schließlich hatte ich es bis vor kurzem, trotz aller Schwierigkeiten mit den Menschen, einigermaßen überstanden. Aber dann kamen die Ratten. Damit wurde mein Leben zu einem kärglichen Überleben, zumal von den Menschen zunehmend Giftköder ausgelegt und Fallen aufgestellt wurden. Eine meiner Ausweichhöhlen hatten sie wegen der Ratten, die nun darin hausten, ausgegraben und zerstört. Sie würden bald auch die anderen Höhlen finden. Mir wird allmählich klar, ich muss gehen. Doch allein traue ich mich nicht, die vertraute Umgebung zu verlassen. Ich habe viel zu viel Angst vor Veränderung. Und ich wüsste nicht, wohin ich fliehen könnte. Nebenan dröhnte schon wieder eine dieser grauenhaften Menschenmaschinen. Dabei sollte es bei Einsetzen der Dämmerung doch endlich mal vorbei sein, dachte ich wütend. Den ganzen Tag schon waren sie reihum mit ihren Rasenmähern zu Gange gewesen. Mein knurrender Magen trieb mich trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, noch vor Anbruch der Nacht hinaus. Mit etwas Moos und wenig Erfolg versuchte ich, meine empfindlichen Ohren zu schützen. Ich nagte gerade auf einem welken Strunk Rosenkohl herum, den ich auf dem Kompost in der Gartenecke gefunden hatte, und hatte vor lauter Hunger nur ganz kurz nicht auf meine Umgebung geachtet, als ich das Prickeln im Nacken spürte, wie ich es immer bekam, wenn ein anderes, potenziell gefährliches Wesen in der Nähe war. Ich sah mich vorsichtig um, bemerkte das Tier auf der Mauer und fror vor Schreck in der Bewegung ein. Eine graue Katze saß da und beobachtete mich. Allerdings nicht mit diesem beutegierigen Blick, wie es jene Fellmonster für gewöhnlich tun, bevor sie beginnen, mich zu jagen. Ich starrte zurück. Ich erwartete von meinem Gehirn konstruktive, strategische Anweisungen, wohin ich flüchten könnte oder so etwas eben, nämlich was Wesen am unteren Ende der Nahrungskette in solchen Fällen zu denken hätten, wenn sie überleben wollten. Rosenkohl mögen die Ratten nicht, schoss es mir jedoch unpassenderweise durch den Kopf. Alles andere finden sie zu oft vor mir, sie lassen nie etwas übrig. Schon lange habe ich keine Vorräte mehr sammeln können, und das wenige, das ich ergattern kann, wird mir meist von der umtriebigen Bande gestohlen, die sich zudem frech in meiner Höhlenwelt einquartiert hat. Mir gehen die Ideen aus, wie ich den nächsten Winter überleben soll. Halb verhungert und mit all den Nagetieren um mich herum, deren Gewusel mich krank macht. Ich kann nicht mehr. Jedenfalls machte die Katze glücklicherweise lange Zeit nichts anderes, als mich anzublicken, was mir diese gefahrlosen Momente des Grübelns schenkte. Endlich brach sie das erwartungsvolle Schweigen und sprach mich an. Nicht dieses süffisante »Lauf, Kobold« oder »Oho, heißer, ein Spielzeug, gleich hab ich dich«, das mir Katzen sonst zuriefen, bevor sie mich ins nächste Versteck hetzten. Nein, die Graue sagte freundlich, mit schwer zu verstehenden Nuscheln und mit schräg gestelltem Kopf, »Bist du ein Puck? Barb hat mich hergeschickt.« Das nahm mir tatsächlich etwas von meiner Anspannung. Barb würde mich nie in Gefahr bringen. Die Krähe hatte ein gutes Gespür, wenn es darum ging, wem zu trauen war und wem nicht, obwohl sie in letzter Zeit ziemlich vergesslich geworden zu sein schien. Trotzdem blieb ich vorsichtshalber außerhalb der Sprungweite des Katzentiers. Ich antwortete mit bemüht fester Stimme und wild klopfendem Herzen, »Nicht ein Puck, sondern einfach Puck. Pronomen egal, oder dey, deren, dem. Puck, so heiße ich nämlich. Weshalb schickt dich Rab zu mir?« »Miau, ich brauche Hilfe«, sprach die Katze guttural. Sie war mit diesem Nuscheln wirklich sehr schlecht zu verstehen. Irgendetwas stimmte wohl nicht mit ihren Zähnen, mutmaßte ich. Ob sie mich deshalb nicht angriff? Selbst jetzt, als ich das automatische Hoflicht einschaltete, blieb die Graue im Kegel des Lichtes sitzen, blinzelte nur gegen die Helligkeit. »Ich habe ein kleines Skretenproblem«, sagte die Katze und öffnete weit das Maul. Sogar aus meiner sicheren Entfernung erkannte ich, warum sie so furchtbar undeutlich redete. Eine Gräte steckte fies im Gaumen, das musste mehr als nur wehtun. »Mein Mitleid sollte sich in Grenzen halten«, redete ich mir ein. Schließlich war dies eins der Wesen, die wir für gewöhnlich nach dem Leben trachteten. Und den zur Gräte gehörenden Fisch hatte sie doch bestimmt aus irgendeinem Zierteich gefötelt, oder? »Mal angenommen, falls ich dir helfe, wirst du mich hoffentlich nicht anschließend fressen wollen?« bot ich trotzdem an, mich mit der Frage rückversichernd. Ich konnte nun mal kein Wesen leiden sehen. Die Katze verzog sofort angewidert und, wie ich hoffte, nicht einfach nur schmerzvoll, das Gesicht und riss die Augen weit auf.
»Bewahre, niemals, das verspreche ich, miau!«
Die Katzenaugen leuchteten dabei so bitter ernst ehrlich, wie es nur die Bitten der Katzen vermögen. Und der Wundschmerz war so offensichtlich, dass ich in Gedanken längst die Möglichkeiten durchging, wie ich den Fremdkörper geschickt herausbekäme. Ich nickte zustimmend, gab mir einen Ruck und ging zitternd, aber entschlossen hinüber. Letztlich war es dann doch sehr einfach, weil ich nur einmal kräftig daran ziehen musste, und schon hatte ich das spitze Teil entfernt. Die Katze schrie dabei nicht einmal auf, wofür ich und mein empfindliches Gehör überaus dankbar waren. Sie saß erstmal nur wie betäubt mit offenem Maul da. Etwas helles Blut tropfte an ihren Fangzähnen entlang, versiegte aber bald. Nach einer Weile leckte sie sich prüfend, vorsichtig nach Schmerz fühlend, über die Schnauze und schloss mit einem erleichterten Seufzer das Maul. Die lange Gräte hielt ich zur Sicherheit abwehrend vor mich, denn so ganz traute ich dem Tier noch nicht, trotz des Versprechens, mich nicht anzugreifen, doch nichts dergleichen passierte.
»Danke, vielen Dank, Puck, so ist das viel besser. Hätte ich nur nie diesen Dosenfisch gefressen, nie wieder mache ich so etwas. Und wenn ich noch so hungrig wäre. Übrigens, ich bin der Mauri, und auf der Durchreise, auf der Suche nach... Ach, unwichtig, wie kann ich dir danken?«
Der grätige Fisch war dann wohl nicht aus einem Teich, sondern aus dem Müll der Menschen gefischt, dachte ich irgendwie doch erleichtert. Im nächsten Augenblick schalt ich mich für den Gedanken, weil ein toter Fisch immer noch ein toter Fisch ist, der sicher nicht freiwillig in einer Dose hatte enden wollen. Ich erinnerte mich sogar, eine solche Dose vor einem von Ratten aufgerissenen Beutel liegen gesehen zu haben. Der Graue hatte einfach nur Hunger gehabt. Das Gefühl kannte ich inzwischen selbst zur Genüge. Eine vage Idee entstand plötzlich und unerwartet in meinem Kopf.
Das musste ich genauer durchdenken, bevor es ein Plan werden konnte. Und vor allem brauchte ich viel mehr Informationen. Ich würde Raab um Rat fragen. Also antwortete ich zunächst, »Sagen wir mal so, du bist mir etwas schuldig, Mauri, und ich werde den Gefallen sicherlich einfordern. Bleibst du noch in der Nähe, bis ich dir dazu etwas sagen kann?«
»Gerne«, antwortete Mauri. »Ich brauche wohl ohnehin eine Pause. Bis morgen Mittag werde ich warten. Miau, reicht dir das?«
Ich nickte. Jetzt galt es, Raab aufzutreiben.
»Du weißt doch gar nicht, wo dieser Mauri hin will.«
Ein skeptischer Blick aus Krähenaugen streifte mich. Wir saßen verborgen im Schatten einer pompösen, steinernen Figur in einem Kiesgarten. Eigentlich saß nur ich im Schatten, der eine trügerische Sicherheit versprach. Vor kurzer Zeit war die Sonne aufgegangen, deren wärmendes Strahlen zunehmend die taufeuchte Nachtkühle vertrieb. Raab hockte mit schimmernden Federn über mir auf dem Bein der knienden Figur und ließ sich wärmen. Ich fröstelte etwas, wagte mich aber nicht weiter ins Licht. Zu oft war ich beinahe zur Beute geworden, weil ich mich unbedacht offen gezeigt hatte.
»Herr Mauri scheint ja ein anständiger und vertrauenswürdiger Bursche zu sein. Aber bist du dir ganz sicher mit deiner Entscheidung?«
»Raab, das ist meine einzige Chance, glaube ich. Etwas Besseres wird mir nicht passieren. Ich halte die Rattenflut nicht mehr aus. Die Menschen hier sind unerträglich geworden und ich verhungere. Alles ist besser als das. Ich wage es, mit Mauri zu gehen. Mein Entschluss steht fest, obwohl mir aus Furcht vor dem Unbekannten ganz schlecht ist. Ich muss nur noch wissen, wie ich Mauri dazu bekomme, mir zu erzählen, was sein Ziel ist, ohne ihn mit Neugier zu bedrängen. Und ob ich ihm vertrauen kann, dass er mich bis ganz dorthin mitnehmen wird, mich die ganze Zeit über beschützen würde und mich nicht irgendwo alleine stehen lässt, wo ich mich nicht auskenne. Oder andererseits, falls ich unterwegs einen geeigneten Platz für mich fände, wie würde Mauri darauf wohl reagieren? Was rätst du mir?«
Raab flusterte das Gefieder auf und schüttelte sich.
»Du wirst ihn fragen müssen, um das Ziel herauszufinden. Zum Beispiel wäre auch wichtig, dass er dich nicht irgendwo mitten auf der Reise stehen lässt, oder du ihn.«
»Das hatte ich doch gerade eben gesagt, wenn auch mit anderen Worten. Raab war in dieser Sache nicht so hilfreich, wie erhofft. Doch wen sonst hätte ich fragen können?« Ich winkte ab. »Das ist ja Teil des Problems. Mauri wird mich zwar mitnehmen müssen, schon allein, weil er in meiner Schuld steht, die einzulösen er mir fest versprochen hat. Aber was genau mache ich, wenn...«
Bevor ich ausreden konnte, breitete Raab die Flügel aus, krächzte mir nochmal ein aufmunterndes
»Du kriegst das schon hin, mach es gut«
zu und flatterte davon. Typisch Raab, diese olle pragmatische Krähe, dachte ich liebevoll wehmütig. Das war er nun gewesen, unser Abschied für immer, kurz und schmerzlos.